Auch ich möchte alle herzlichst willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir zusammenkommen können, um das herrliche, ewig bleibende, gesegnete Wort Gottes zu hören. Heute möchten wir nicht nur alle willkommen heißen, sondern besonders diejenigen, die heute zum ersten Mal hier sind. Soweit ich weiß, haben wir heute Besuch aus Finnland, aus Polen, aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Österreich, aus Italien, aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Belgien, aus Holland, aus Südafrika, aus Venezuela, aus Brasilien, aus Kanada und Rumänien. Wen haben wir vergessen? Aus Afrika, aus dem Kongo und vielleicht aus Ruanda und wo immer es sein mag. Unseren Bruder aus Cape Town, den möchte ich doch bitten, eben nur hier nach vorne zu kommen, dass wir ihn sehen. Am letzten Gipfel des afrikanischen Kontinents, daher kommt unser Bruder Thomas Clinton, kräftig dabei zu übersetzen in Afrikaans. Afrikaans ist niederländisch, so wie unsere Nachbarn, abgeändert. Ich habe keine Mühe, jeden Satz gut zu verstehen. Nun haben wir auch Brüder aus Polen zum ersten Mal hier. Vielleicht stehen sie eben nur auf. Zwei Brüder aus Polen sind heute zum ersten Mal hier. Wir heißen euch sehr, sehr herzlich willkommen in unserer Mitte. Sie kamen und werden sich morgen taufen lassen, so Gott will und dazu Gnade schenkt. Serdeczne witam. Ja, seid uns willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Wer ist noch zum ersten Mal hier? Ja.
Hinten rechts.
Bitte. Ach, ihr seid die netten Leute, die Bekannten von unserer Schwester Matke. Ja, euch heißen wir ganz besonders herzlich willkommen. Ja, seid gesegnet im Namen des Herrn. Und macht einfach wie Lydia in den Tagen der Apostel. Sie tat ihr Herz auf und empfing den Segen des allmächtigen Gottes. Ja, wer ist noch zum ersten Mal? Ja, welche Sprache? Ja, Französisch, okay, bienvenue ici. Dankeschön, Gottes Segen. Dann haben wir dort noch, Gott segne euch, wohl aus Rumänien, einige, die zum ersten Mal hier sind. Der Herr segne euch, auch hier ist ein Bruder. Bruder Josef? Ja? God bless you, God bless you. Ja, Dankeschön. Wen haben wir noch? Sicher sind alle anderen schon mal hier gewesen. Und wie schon gesagt, möge Gott heute in einer solchen Weise mit uns reden, dass wir sein Wort und die Auswirkung seines Wortes erleben. Jedes Mal, wenn Gottes Wort im Glauben aufgenommen wird, dann folgt die Auswirkung, die Kraft Gottes wirkt sich in allen aus, die Gottes Wort im Glauben aufnehmen. Dann haben wir Grüße von Bruder Graf, von Bruder Barry, von Bruder Genton, von Bruder Leonard aus Brüssel, von Bruder Wallström aus Kopenhagen. Von überall lassen die Brüder grüßen und wünschen uns allen von Herzen Gottes Segen für diese Tage. Eine Anzahl haben daran gedacht, dass es für mich ja eine besondere Zeit ist. Sie haben mich darauf aufmerksam gemacht, dass am 2. April 40 Jahre vergangen sind, seitdem der Herr mich gerufen und ich das Vorrecht hatte, ihm in aller Welt zu dienen. Ehe wir in die Wortbetrachtung übergehen, möchte ich doch unsere beiden Schwestern bitten, dass sie uns ein Lied singen. Beiden Schwestern singen zu selten. Ja, das muss anders werden. Heute werden wir uns mit den 40 vergangenen Jahren nicht befassen. Das werden wir morgen tun, so Gott will, eine Übersicht geben von dem, was der Herr aus Gnaden getan hat. Heute, wie ihr seht, werden wir auch das Mahl des Herrn haben. Und keine Zeit des Jahres ist besser dazu geeignet, über das, was am Kreuz auf Golgatha geschah, über die Erlösung, Vergebung, über Versöhnung, über Gnade und Heil zu sprechen und nicht nur darüber zu sprechen, sondern das alles aus Gnaden mit Gott auch erleben. Das Schöne ist ja bei gläubigen Menschen, dass sie nicht einer religiösen Philosophie zum Opfer gefallen sind, sondern dass sie zu dem lebendigen Glauben an den lebendigen Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, gekommen sind. Bruder Russ hat schon ein herrliches Wort gelesen, und was möchten wir lieber, als dass der Herr käme und wir aus dem vergänglichen Leib genommen, aus dem sterblichen Leib verwandelt und die Unsterblichkeit anziehen und dann bei dem Herrn sein werden alle Zeit. Das Schöne ist, dass jedes Wort Gottes wahr ist. Dass man es einfach glauben darf, glauben kann und darauf verlassen. So wie Gott es gesagt hat, so ist es. Vor kurzem, alle, die sich ein wenig informieren, haben wir ja von einem bekannten Philosophen in unserem Lande gehört, der Reden von sich machte. Er sagte, einen Gott gibt es nicht, aber den Tod gibt es. Und alles, was jemand über den Tod sagt, stimmt. Ganz gleich, was er über den Tod sagen mag. Wir haben eine ganz andere Botschaft. Gott lebt und der Tod ist besiegt. Der Tod ist besiegt. Und wir werden es gleich sehen aus den Schriftstellen. Ich möchte aber, weil meine Augen auf 2. Korinther, auf das 4. Kapitel fielen beim Lesen des 5. Kapitels. Hier steht in den letzten Versen, in 2. Korinther, im 4. Kapitel, Vers 17, denn die augenblickliche, leicht wiegende Last unserer Leiden bringt uns in überschwänglicher Weise über alles Maß hinaus ein ewiges Vollgewicht von Herrlichkeit ein.
Amen.
Jetzt kommt das Rezept, wie das werden kann, weil wir den Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare richten. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber bleibt ewig. Es ist einfach herrlich, wenn man solche Schriftstellen liest, da jauchzt das Herz, da jubelt die Seele. In Römer, dem 5. Kapitel, besonders in den Römerbriefen, hat ja Paulus die Erlösung beschrieben und immer wieder Bezug darauf genommen, dass Gott uns in Christus mit sich selber versöhnt, uns alle Übertretungen aus Gnaden vergeben hat. Und wer jetzt noch verloren geht, geht absichtlich verloren, weil er die Rettung nicht annimmt. Gott hat uns die Rettung aus Gnaden geschenkt. Römer 5. Kapitel, Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineingekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie ja alle gesündigt haben. Und dann lesen wir gleich aus Vers 15, 2. Teil, denn wenn die Übertretung des einen den Tod der vielen zur Folge gehabt hat, so hat sich die Gnade Gottes und die Gnadengabe des einen Menschen, Jesus Christus, erst recht an den vielen überreich erwiesen.
Amen.
Und dann Vers 18 und 19. Also, wie es durch eine einzige Übertretung für alle Menschen zum Verdammungsurteil gekommen ist, so kommt es auch durch eine einzige Rechttat für alle Menschen zur lebenwirkenden Rechtfertigung.
Amen.
Der Glaube setzt hier ein. Und in dem Moment beginnt Gott zu wirken. Vers 19. Wie nämlich durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen als Sünder hingestellt worden sind, ebenso werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen als Gerechte hingestellt werden.
Amen.
Wir haben weder zu unserem Sündenfall etwas hinzugetan, noch zu unserer Rettung. Wir sind in diese Welt in Sünde geboren, von Gott getrennt, und keine religiöse Handlung hat es abändern können. Kein Mensch, keine Handlung, nichts kann daran etwas ändern. Nur der eine, der seinen Heilsplan vor Grundlegung der Welt gefasst hat, er vermag. Und er vermag nicht nur, er hat's auch getan. Lesen wir aus Römer, dem 6. Kapitel, Römer 6, den letzten Vers, Vers 23. Denn der Sold, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Allbekannt unter der Menschheit, nichts ist im Leben so gewiss wie der Tod. Wir lesen noch einmal, denn der Sold, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn.
Amen.
Eine Gabe ist ein Geschenk, das angenommen werden muss. Der Mensch kann annehmen, er kann ablehnen. Wohl dem, der annimmt, ihm wird das Heil zuteil. Im 7. Kapitel in den Römerbriefen hat Paulus den Gedanken des Gesetzes hervorgehoben, um dann die Gnade in ihrer tiefen Bedeutung zu betonen. In Römer 7, in Vers 7 lesen wir, was folgt nun daraus? Ist das Gesetz Sünde? Nimmermehr. Aber ich hätte die Sünde nicht kennengelernt, außer durch das Gesetz. Gott hat es so gefügt. In Vers 14, wir wissen ja, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlicher Art unter die Sünde verkauft. Dann kommt der ganze Aufsatz dessen, was er innerlich durchgemacht hat. Das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, und das Böse, das ich nicht tun möchte, das tue ich. Er hat den Menschen, der eine Bekehrung erlebt, noch einmal in seinem inneren Kampf geschildert, bis er zu dem Punkt kommt, wo er den Sieg davonträgt. Zunächst einmal das Bekenntnis in Römer 7, Vers 24. O, ich unseliger Mensch, wer wird mich aus diesem Todesleibe erlösen? Das ist nur die eine Seite. Direkt im Anschluss lesen wir, Dank sei Gott, es ist geschehen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also, zuerst, wie soll es, wie wird es geschehen? Und dann, es ist geschehen durch Jesus Christus, unseren Herrn. In Römer, dem 8. Kapitel, haben wir ebenfalls wunderbare Zeugnisse. Und wir lesen hier in Römer, dem 8. Kapitel, zunächst von Vers 1. So gibt es also jetzt keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Lebensgeistes in Christus Jesus hat uns von dem Gesetz der Sünde und des Todes freigemacht. Denn was dem Gesetz unmöglich war, das, worin es wegen des Fleisches ohnmächtig war, jetzt kommt. Gott hat die Sünde im Fleische verurteilt, indem er seinen Sohn in der Gleichgestalt des Sündenfleisches und um der Sünde willen sandte. Vielleicht noch den Vers. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes ihre Erfüllung fände in uns. Einfach etwas Wunderbares. Das Geschenk Gottes ist uns in Jesus Christus, unserem Herrn, zuteil geworden. Dann lesen wir in Vers 18, Römer 8, Vers 18, ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Amen. Denn das sehnsüchtige Harren des Geschaffenen oder der ganzen Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Und dann in Vers 23, aber nicht nur sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir doch den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Inneren beim Warten auf das Offenbarwerden der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Leibes. Wir haben es im Korintherbrief alle mitgelesen, dass wir einen Bau von Gott erbaut haben werden. Wir sind einfach so dankbar, dass all diese Worte Gottes schon wahr geworden sind und der Rest wird noch wahr werden. Jede Verheißung Gottes ist Ja und ist Amen. Und wir können uns darauf verlassen, dass Gott ein ganzes Werk tut. Und wo er begonnen hat, da wird er auch vollenden auf den Tag seiner Wiederkunft. Für alle, die gläubig geworden sind, gilt die Mahnung im 1. Korinther, im 5. Kapitel, 1. Korinther, 5. Kapitel, und hier lesen wir von Vers 6. Euer Ruhm ist nicht schön, weil ihr nicht, wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig werdet oder seid. Ihr seid ja doch frei von allem Sauerteig, denn es ist ja auch unser Passahlamm geschlachtet worden. Christus Darum lasst uns Festfeier halten, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit, sondern im Süßteig der Lauterkeit und Wahrheit. Wenn wir hier weiterlesen, dann wird es ganz ernst, wenn Menschen, die gläubig sind, nicht nach dem Worte Gottes leben und wandeln, dann droht ihnen sogar der Ausschluss aus der Gemeinde. Und weil wir heute das Mahl des Herrn haben und uns so als Glieder am Leibe Jesu Christi bekennen, denn einerseits repräsentiert das Brot den Leib des Herrn. Und andererseits ist durch die Hingabe des Leibes des Herrn und durch das Vergießen des heiligen Opferblutes des Lammes Gottes die neutestamentliche Gemeinde erlöst worden, die wiederum den Leib des Herrn bildet, 1. Korinther, 12. Kapitel, von Vers 12, durch einen Geist zu einem Leibe getauft worden, und Christus ist das Haupt seines Leibes der Gemeinde. Man kann es an einigen Stellen in der Heiligen Schrift nachlesen. Und dann kommen wir auch gleich zu 1. Korinther, dem 10. Kapitel. Und hier schreibt der Apostel, was die Gemeinschaft betrifft und auch das Mahl des Herrn, und zieht eine ganz klare Linie zwischen gläubig und ungläubig, zwischen biblisch und unbiblisch. Ehe wir Vers 14 und weiterlesen, lasst mich Vers 21 und 22 im 1. Korinther, dem 10. Kapitel, lesen. Ihr könnt mich zugleich den Kelch des Herrn und den Kelch der Dämonen trinken. Ihr könnt mich zugleich am Tisch des Herrn und am Tisch der Dämonen Gäste sein, oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? Paulus wollte in der Gemeinde Klarheit, dass nichts, das von Dämonen herrührt, und wer die Heilige Schrift kennt, weiß, dass geschrieben steht, dass am Ende der Tage Menschen auftreten werden, die nach eigenen Lüsten wandeln und sogar Dämonenlehren weitergeben werden. Ihr alle kennt ja die Heilige Schrift. Einerseits im Ruf besonderer Frömmigkeit und andererseits Lehren von Dämonen. Wir können die einzelnen Bibelstellen gar nicht alle nachschlagen, aber eines sei ganz klar gesagt: Was nicht biblisch ist, das ist unbiblisch. Und was nicht in der Heiligen Schrift bezeugt und gelehrt wurde, was darin nicht praktiziert und uns hinterlassen wurde, ist nicht von Gott. Alles, was Gott uns zu verordnen hatte, ist in diesem einen Buche. Deshalb soll es niemanden verwundern, wenn wir das, was in Konzilen beschlossen worden ist, ja überhaupt nicht beachten. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist nicht auf das, was Konzile beschlossen haben, gegründet, sondern, wie geschrieben steht, auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. Amen. Nachzulesen in Epheser, dem 2. Kapitel, im 20. Vers. Wenn wir hier das Wort jetzt näher betrachten, in 1. Korinther 10, von Vers 14, darum, meine Geliebten, fliehet vor dem Götzendienst. Ich rede ja doch zu euch als zu verständigen Leuten. Urteilt selbst über das, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft mit dem Leibe Christi? Weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielheit doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Amen. Die Heilige Schrift ist klar und deutlich. Alles, was darin gelehrt wurde, ist übersichtlich und kann nachvollzogen werden. Im Alten Testament ist am großen Versöhnungstage, der einmal im Jahr stattfand, gemäß 3. Mose 16, die Sühnehandlung vollzogen worden. Der Priester, der gesalbt worden war, musste mit dem Opferblut in das Allerheiligste, um es auf den Gnadenstuhl darzubringen und dem Volke die göttliche Antwort der Vergebung in das Heiligtum zurückbringen. Im Neuen Testament ist Jesus Christus als der treue Hohepriester mit seinem eigenen Blut, er der Gesalbte. Das Wort Christus bedeutet in unserer Sprache Gesalbter. Er der Gesalbte, so wie der Priester, denkt an Aaron, er war der erste hohe Priester, der gesalbt wurde. Und was bezeugt die Heilige Schrift von ihm? Das Salböl wurde so mächtig über ihn gegossen, dass es das ganze Gewand hinunterlief bis in den Saum seines Gewandes. Es wollte uns zeigen, dass Gott nicht sparsam umgehen braucht. Es wollte uns zeigen, dass ein Gesalbter kommen würde, in dem die ganze Fülle Gottes hier leibhaftig auf Erden wohnt. Er wollte uns zeigen, dass hier auf Erden etwas geschieht, von dem dort schon die Schatten auf das zeigten, was an Realität geschehen würde. Wie Hebräer 8, Vers 9, nachlese von Vers 6 bis 9 nachliest, dort schreibt der Gottesmann, wenn der erste Bund vollkommen gewesen wäre, dann hätte Gott keine Möglichkeit gesucht, einen zweiten Bund zu machen. Der erste Bund wurde in den Tagen Moses gemacht. Gott, der Herr, kam auf den Berg herab. Das göttliche Feuer, die Wolke, hüllte den Berg ein. Und Gott sprach mit Mose. Und dann wurde der Bund geschlossen mit ganz Israel. Im Alten Testament hat Gott über Abraham, Isaak und Jakob die 12 Stämme erwählt, um Heilsgeschichte anzukündigen, um Verheißungen zu geben, um den Bund zu schließen. Und so wie Gott im Alten Testament ein einziges Volk aus allen Völkern herausgenommen hat und sprach, ich bin der Gott Israels, so nimmt derselbe Gott eine Gemeinde, die als Brautgemeinde des Herrn bezeichnet wird, aus allen Völkern, Sprachen und Nationen heraus, als sein kostbares Eigentum, nämlich alle, die die Erlösung in Christus Jesus aus Gnaden angenommen haben. Wir waren ja gerade in Ägypten und ihr wisst, welche Spannungen in der gesamten Region sind und wie vorsichtig man speziell in islamischen Ländern sein muss, wenn es um Israel geht. Aber das haben wir, Bruder Mehner sitzt hier vorne, das haben wir in den neuen Versammlungen in Kairo und Umgebung erlebt, dass die wahrhaft Gläubigen keinen Hass in sich tragen, sondern Gott alles überlassen. Und vielleicht ist es auch wert, erwähnt zu werden, dass es keinen wahren Gläubigen gibt, der die Leute des Islam hassen würde. Es ist die Religion, die die Menschen zu Verbrechern macht. Und die Politik mischt mit. Wer in der Kirchengeschichte Bescheid weiß, der weiß doch nachzulesen im Sternmagazin in der Ausgabe 2001, Seite 62, dass 22 Millionen Menschen in den 7 Kreuzzügen ermordet worden sind. Die Kreuzritter, das Kreuz auf der Brust, den Teufel im Nacken und haben gemordet und gemordet und gemordet. Und dann im Jahre 1915 haben die Moslems gemordet, gemordet und gemordet, sodass 1,5 Millionen Armenier nicht mehr waren. Und auch jetzt, es ist die Religion, die Menschen zu Fanatikern macht. Aber Gott macht aus Fanatikern Gotteskinder. Amen. Es gibt eine innere Umgestaltung. Amen. Immer wenn die Gnade Gottes wirksam wird, dann können wir uns darauf verlassen, dass in uns etwas geschieht, das wir selber nie zu tun vermögen. Der Mensch kann sich selber nicht helfen. Er ist nicht nur im eigenen Gefängnis, er ist gebunden im eigenen Gefängnis. Und dann lesen wir so wunderbar, dass der Herr das Gefängnis gefangen geführt hat und den Menschen Gaben gegeben. Dann lesen wir, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und dann lesen wir, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Also zurück zu der bevollmächtigten Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi, das noch heute eine Gotteskraft ist. Ihr Lieben, warum hat der Herr in Lukas 24 gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe, bis ihr die Verheißung des Vaters empfängt? Und dann in Apostelgeschichte, dem ersten Kapitel, wiederum, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr Kraft empfangen. Der Heilige Geist wirkt immer, wenn das Evangelium Jesu Christi verkündigt wird. Das ist die Kraft Gottes, die alles in uns möglich macht, die alles in uns schafft. Wie eben schon gesagt, ein Mensch kann sich selber nicht helfen, es werde ihm denn die Hilfe Gottes zuteil. Ich möchte noch zwei Bibelstellen, die wir eigentlich für die Osterrundfahrt auf ein kleines Blatt Papier geschrieben haben, lesen. Ihr wisst, wir waren ja in Süddeutschland, wir waren in Österreich und in der Schweiz. Ich habe mir für die Zeit um Karfreitag und Ostern zwei besondere Bibelstellen aufgeschrieben, die mit Erlösung zu tun haben, und auch zwei, die damit zu tun haben, dass in Christus nicht nur eine Versöhnung mit Gott stattgefunden hat, sondern eine Versöhnung zwischen Juden und denen aus den Nationen. Wo wahre Versöhnung Gottes ist, da gilt nicht mehr Jude oder Grieche, da sind wir eins in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir werden es auch gleich lesen. Aus Offenbarung Kapitel 1 lesen wir von 4b. Offenbarung, erstes Kapitel von 4b bis 6. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde. Und jetzt kommt's. Ihm, der uns geliebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einer Königsherrschaft gemacht hat, nicht erst machen wird, schon gemacht hat. Wir sind ein Volk von Priestern, von Königen, unserem Gott. Hier steht zu Priestern für seinen Gott und Vater. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Ja, wir können alle Amen dazu sagen. Unser Herr ist der Einzige, der nach seiner Auferstehung sagen konnte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und danach sagt er, darum, weil mir alle Gewalt gegeben wurde im Himmel und auf Erden, darum geht hin und lehret alle Völker. Dann haben wir hier im Johannesevangelium, dem 20. Kapitel, die Verse 19 bis 23. Johannes 20, 19 bis 23. Als es nun an jenem Tage, dem ersten Wochentage, Abend geworden war und die Türen an dem Ort, wo die Jünger sich befanden, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, trat mitten unter sie und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Ihr Lieben, in uns müsste jetzt der Schrei der Seele zum Throne Gottes emporsteigen, indem wir unserer Sehnsucht Ausdruck verleihen, Herr, tritt in unsere Mitte, sprich uns deinen Frieden zu, rette, was verloren ist, heile, was krank ist, befreie, was gebunden ist. Herr, offenbare deine Auferstehungskraft in unserer Mitte. Weiter lesen wir. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Seite, seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, weil sie den Herrn sahen. Ach, das war eine Freude. Sie haben ihn am Kreuz gesehen. mit Schmach, mit Dornenkrone, mit dem Speer, der durch seine Seite drang, bespien, verhöhnt, verspottet, mit Dornen gekrönt, ans Kreuz geschlagen und noch gesagt, hilf dir selbst und uns. Ihr kennt ja alle den Leidensweg unseres Herrn. Und dann kam die Grablegung und die Jünger zerstreuten sich. Ein jeder ging in das Seine. Und am frühen Morgen sind zwei Schwestern zur Gruft gekommen und sprachen zueinander, wer wird uns den Stein vom Grabe, von der Gruft wälzen? Und siehe, als sie ankamen, war der Stein schon weggewälzt. Der Tote war auferstanden. Er war ja hinuntergefahren in die untersten Örter der Erde, hat den Tod und die Hölle besiegt und ist auferstanden. Und ein Engel sprach, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Halleluja! Und das Schöne ist, seine Auferstehung verbirgt meine Auferstehung. Sein Tod verbirgt mein ewiges Leben. Halleluja! Gott hat uns begnadigt, er hat uns versöhnt. Weiter lesen wir, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende auch ich euch. Und jetzt kommt der Ausspruch, der sehr oft missverstanden wird. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfanget Heiligen Geist, wem immer ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Ihr wisst ja, der Feind hat seit dem Garten Eden, seit der Zeit im Paradies, jedes Wort Gottes verdreht, hat dem Worte immer eine andere Bedeutung gegeben. Es gibt kein Wort Gottes, dass der Feind so gelassen hätte, wie es aus dem Munde Gottes gekommen ist. Es ist schier seine Aufgabe, alles auf den Kopf zu stellen, zu deuten und zu verdrehen. Aber der Herr schenkt den Seinen Offenbarung und Klarheit durch den Heiligen Geist. Hier ist keinem eigenmächtig gesagt worden, jetzt geh mal schön herum und wem du vergibst, dem ist vergeben und wem du behältst, dem wird behalten. Vergebung und Heil ist nur in Jesus Christus, unserem Herrn. Wie viele ihn aber aufnahmen, nämlich den Herrn Jesus. Wie hat Petrus dieses Wort verstanden? In der ersten Predigt am Pfingsttage, Apostelgeschichte, 2. Kapitel. Die Predigt ging den Leuten wie ein Stich durchs Herz. Und die Frage war, was müssen wir tun, um selig zu werden? Und die Antwort war, tut Buße und lasst euch ein jeder taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also, Vergebung ist nicht meine und nicht deine Sache. Vergebung ist Gottes Sache. Und wir predigen die Vergebung der Sünden im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Und alle, die das Evangelium aufnehmen und gläubig werden, denen können wir zurufen, ihr seid mit Gott versöhnt worden. Denen können wir zurufen, eure Sünden sind euch vergeben worden durch das am Kreuz auf Golgatha vergossene Blut. Geht hin und sündiget nicht mehr. Denkt an Lukas 24, Vers 47. In meinem Namen, spricht der Herr, wird Vergebung der Sünden allen Völkern gepredigt werden. Das Weitergeben der Vergebung geschieht durch die Predigt. Nicht im Beichtstuhl, hier, von hier vorne wird das Wort verkündigt und alle, die es glauben und Jesus Christus auf- und annehmen, dem können wir sagen, ihr seid vom Tode in das Leben hinübergegangen. Denn wer da glaubt, wird selig werden. Und so steht es auch geschrieben in Markus 16, dass das Evangelium gepredigt werden soll und dann alle, die gläubig werden, lassen sich taufen und kommen so zur Gemeinde hinzu. Höret jetzt noch die Bibelstellen aus dem Epheserbrief. Ich kann sie nachschlagen. Ich habe sie extra auf dieses Blatt schreiben lassen, weil sie mir so groß geworden sind. Gott aber, Epheser Kapitel 2 von 4 bis 6. Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um seiner großen Liebe willen, die er zu uns gehegte, und zwar, als wir noch tot waren, durch unsere Übertretungen zugleich mit Christus lebendig gemacht. Amen. Zugleich mit Christus lebendig gemacht. Ein vollbrachtes, ein vollendetes Erlösungswerk Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Unsere eigene Werkgerechtigkeit steht uns nur im Wege und bildet ein Hindernis. Wir ruhen in dem, was Gott für uns getan hat. Dann steht weiter, durch Gnade seid ihr gerettet worden und hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt. Halleluja, preis sei Gott. Wer es glaubt, wird im wahrsten Sinne des Wortes selig. Eine Seligpreisung nach dem Tode hilft dem Toten wirklich überhaupt nichts. Er weiß gar nichts davon. Selig gepriesen werden nur die Lebenden. Selig sind die reinen Herzen sind. Selig sind die Sanftmütigen. In der Bergpredigt ist eine Seligpreisung nach der anderen, aber nie an Tote gerichtet, immer an Lebende, die das Wort des Herrn gehört haben. Und dann sagt unser Herr in Matthäus 13, selig sind eure Augen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören, bis hin zur Offenbarung 19 und 20, selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung Anteil hat. Denn sie werden Priester Gottes und Christi sein und 1000 Jahre hindurch mit ihm regieren. Bitte, glaubt doch jedes Wort Gottes. Wir sind aus göttlicher Sicht, und das ist eine Tatsache, nicht deine Sicht der Dinge und nicht meine, sondern wie Gott es sieht, so wollen wir es auch sehen. Gott hat uns, weil er an Barmherzigkeit reich ist, um seiner großen Liebe willen durch das Blut Christi zu Nahestehenden gemacht. Nachzulesen, Epheser 2 von Vers 13. Epheser 2 von Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr ehedem in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu Nahestehenden geworden. Denn er ist unser Friede. Er, der die beiden Teile, hier ein Teil, da der andere, hier die Juden, da die Leute aus den Nationen, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht, um die trennende Scheidewand, die Feindschaft weggerückt hat, nachdem er durch die Hingabe seines Leibes das Gesetz mit seinen Satzungen und gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten und die beiden in einem Leibe mit Gott durch das Kreuz zu versöhnen, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Das ist Evangelium. Das ist eine frohe Botschaft. Mit Gott versöhnt, miteinander versöhnt. Und wer Frieden hat mit Gott, hat auch Frieden mit sich selbst und hat Frieden mit seinem Nächsten. Und dann geht in Erfüllung, jaget dem Frieden nach und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn schauen wird. Also von der Seite Gottes aus ist alles zu unserer Erlösung geschehen. Im Johannesevangelium, dem 11. Kapitel, finden wir das Gespräch unseres Herrn mit Martha. Und sie sagt, ich weiß, mein Bruder wird am letzten Tage auferstehen. Und unser Herr spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe. So ist es doch. Wir sterben doch nicht. Wir legen nur die irdische Hülle ab, verlassen diese Wohnung und ziehen in die Wohnung ein, die Gott uns bereitet hat, wie wir es im Korintherbrief in der Einleitung schon gehört haben. Der gläubige Mensch hat ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus empfangen und wird deshalb auch ewig leben. Kommen wir jetzt zu dem Wort, das das Abendmahl betrifft. Wir haben ja im 1. Korinther, dem 10. Kapitel, schon gelesen und auch wohl Matthäus 26 von Vers 26 bis 28 erwähnt. Vielleicht lesen wir es noch einmal, damit alle wissen, denn ein Zitat mag vielleicht nicht ausreichen, weil es einfach wichtig ist, dass wir alle genau hören, was Gottes Wort sagt. Matthäus 26 von Vers 26. Während des Essens, denkt daran, der Herr feierte das Passamahl mit seinen Jüngern. Während des Essens aber nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmet, esset, dies ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, sprach das Dankgebet und gab ihnen den mit den Worten, trinket alle daraus, denn dies ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Sehr klar, sehr deutlich. Niemand braucht etwas zu verwandeln, das ist alles gar nicht nötig. Es ist schon, was es ist. Amen. Nämlich das, was Gottes Wort uns hier sagt. Und dann in Vers 29 steht, ich sage euch aber, ich werde von nun an von diesem Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tage, an dem ich es mit euch neu trinken werde im Reiche meines Vaters. Also ein klares Wort Gottes aus dem 1. Korintherbrief, dem 11. Kapitel von Vers 23. Denn ich habe es meinerseits vom Herrn her so überkommen, wie ich es euch auch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib für euch. Merkt ihr, ist euch etwas aufgefallen? In Matthäus, dies ist mein Leib. Hier, dies ist mein Leib für euch. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Es geschah nicht nur, es geschah für uns, es geschah für dich, es geschah für mich. Wir sind in die Erlösung einbezogen worden. Lesen wir weiter. Danach nahm er das Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, dies ist mein Leib für euch, dies tut zu meinem Gedächtnis. Nicht zur Vergebung, die Vergebung ist durch das Blut des Lammes. Das Mahl ist zum Gedächtnis an den großen Versöhnungstag Gottes mit der Menschheit. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Hier haben wir es, dies tut zu meinem Gedächtnis. Vers 25, ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Amen. Ganz klar, bedarf keiner Deutung. Alles, so wie es geschrieben steht, so glauben wir es von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Alle, die die Erlösung, die in Christo geschah, im Glauben auf und angenommen haben, dürfen am Mahl des Herrn teilnehmen. Wer am Abendmahl teilnimmt, bezeugt die Erlösung durch das Blut für sich persönlich im Glauben auf und angenommen zu haben. Wir legen Zeugnis ab, dass das Leiden und Sterben unseres Herrn nicht umsonst war, sondern für uns geschah und dass wir erlöst worden sind. Amen. Und im Gedächtnis an die Erlösung, die am Kreuz auf Golgatha geschah, wo der Herr und Erlöser seinen Leib schlagen ließ, sein Blut vergoss und wir Erlösung empfingen, so feiern wir das Mahl des Herrn in den Symbolen von Brot und Wein, um an das erinnert zu werden, was für uns geschah. Dann haben wir noch die Mahnung von Vers 27 in 1. Korinther 11, wer daher in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird sich am Leibe und am Blute des Herrn versündigen. Jeder prüfe sich also selbst und esse dann erst von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer da isst und trinkt, der zieht sich selbst durch sein Essen und Trinken ein Strafurteil zu, wenn er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb gibt es unter euch auch Schwache und Kranke in großer Zahl und gar viele sind schon entschlafen. Wenn wir aber mit uns selbst ins Gericht gingen, das heißt uns prüfen, so würden wir kein Strafurteil empfangen. Es ist einfach wunderbar, dass wir im völligen Glauben an die vollbrachte Erlösung, an die volle Vergebung, an das Heil Gottes, das uns in Christo geschenkt wurde, das Mahl zu uns nehmen können. Nicht im Zweifel, sondern im völligen Glauben, dass wir durch das Blut des Lammes mit Gott versöhnt worden sind. Unsere Schuld ist bedeckt, unsere Sünde ist vergeben. Die gesamte Schuld und Last ist von uns genommen. Und wie wir gelesen haben, wir sind mit Christus auferweckt worden zu einem neuen Leben. Alles das Werk Gottes in uns und nur durch den Glauben wird das alles in unserem Leben göttliche Realität. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Wer Gott glaubt, wird die Herrlichkeit Gottes schauen. Und heute wollen wir Gott glauben, uns auf sein Wort stellen. Und wie wir im 4. Kapitel des Korintherbriefes lasen, nicht auf das Sichtbare schauen, noch nicht einmal auf uns oder auf andere und ihre Fehler und Versagen. Heute soll uns der Blick nach Golgatha an das Kreuz gewährt sein, so wie der Liederdichter singt, wer Jesum am Kreuze im Glauben erblickt, der wird heil zu derselbigen Stund. Heute, hier, darfst du Gott erleben. Dieses kann dein Tag sein, der Tag, den der Herr für dich ganz persönlich gemacht hat. Und dann steht es nicht nur in Psalm 118, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Dann wird es in dein Leben hineingeschrieben. Das war mein Tag, der Tag meines Heils, an dem der Herr mir geholfen, mich begnadigt und zu einem Gotteskind gemacht hat. Nehmt alle Worte der Schrift in euch auf als göttlichen Samen und möge der Heilige Geist ihn befruchten und zum Leben durch den Geist in jedem hervorbringen. Denkt daran, wie die Sünde durch einen Menschen in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist durch einen Menschen die Rechtfertigung und Todesüberwindung gekommen. Und so wie durch den Ungehorsam des einen die ganze Not hereinbrach, so ist durch den Gehorsam des zweiten Adam der gesamte Schaden wieder gut gemacht worden. Das volle Heil Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn, gehört uns aus Gnaden. Da wir im Anschluss an das Mahl des Herrn auch die Fußwaschung haben werden, bei uns ist das einfach so, dass wir Gottes Wort ernst nehmen und das, was uns in der Heiligen Schrift verordnet und hinterlassen wurde, das tun wir. Aber genauso müssen und dürfen wir sagen, dass alle am Abendmahl nur dann teilnehmen sollten, wenn sie es aus Überzeugung, aus persönlicher Glaubensüberzeugung tun können. Genauso sollten auch alle an der Fußwaschung nur teilnehmen, wenn ihnen schon die Klarheit von Gott geschenkt wurde, wenn sie innere Zustimmung dazu haben. Nicht, weil es hier getan wird, sondern weil Gott es in dein Herz hineingelegt hat und du in allem treu sein möchtest und tun, was der Herr geboten hat. Erst dann wird es dir zum Segen gereichen. Andernfalls kann man von hier gehen und sagen, meine Güte, ich hätte mir die Füße auch zu Hause waschen können. Also bitte nicht, sondern einfach mit Respekt und Ehrfurcht vor Gott und seinem heiligen Wort und vor jeder Handlung, die uns in der Heiligen Schrift hinterlassen wurde. Im Johannesevangelium, dem 13. Kapitel, lesen wir Johannes Kapitel 13 von Vers 3. Johannes 13 von Vers 3. Weil Jesus nun wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen sei und wieder zu Gott hingehe, erhob er sich beim Mahl. Erinnert euch, wir haben vom Mahl gelesen in Matthäus 26, von Vers 26, erhob er sich beim Mahl von seinem Platz, legte die Oberkleidung ab, nahm einen linnenen Schurz und band ihn sich um. Danach goss er Wasser in das Waschbecken und begann, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem linnenen Schurz, den er sich umgebunden hatte, abzutrocknen. So kam er denn auch zu Simon Petrus. Dieser sagte zu ihm, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm mit den Worten, was ich damit tue, verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber nachher verstehen. Petrus entgegnete ihm, nun und nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus antwortete ihm, wer gebadet ist, dem braucht nichts weiter gewaschen zu werden als die Füße, sondern er ist am ganzen Körper rein. Das ist einfach ein Wort Gottes, über das wir nicht hinweggehen können. Und es kommt noch mehr. Lasst mich von Vers 12 weiterlesen. Nachdem er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleidung wieder angelegt und seinen Platz am Tisch wieder eingenommen hatte, sagte er zu ihnen, versteht ihr, was ich an euch getan habe? Ihr redet mich mit Meister und Herr an und habt Recht mit dieser Benennung. Denn ich bin es wirklich, und das glauben wir alle, er ist es wirklich, ja. Wenn nun ich der Herr und der Meister euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen.
Amen.
Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr es ebenso machet, wie ich an euch getan habe.
Ja.
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Sendbote oder Apostel nicht höher als sein Absender. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt.
Amen.
Also, warum nicht? Wollen wir doch selig werden im Glauben und im Tun an das, was der Herr uns befohlen und hinterlassen hat. Heute werden wir im völligen Glauben an die vollbrachte Erlösung am Kreuz auf Golgatha, das Abendmahl im Glauben, ja in Glaubensgewissheit feiern. Und schön wäre es, wenn auch die Letzten ihr Leben dem Herrn weihen und das Erlösungswerk für sich persönlich im Glauben annehmen und einfach ausrufen, Herr Jesus, sei mir gnädig, erbarme dich meiner, vergib mir, ich glaube an dich, ich glaube, dass du als Opferlamm für meine Sünden gestorben bist. Ich nehme die Vergebung im Glauben an. Und wenn ihr noch betet, Herr, schenk mir deinen Frieden, damit ich Zeugnis habe, dass du mir vergeben hast. Ich habe es tatsächlich 1949 zu Pfingsten in Hamburg auf der Bachstraße so herrlich erlebt. Zuerst das Ringen, die Tränen, Buße und Reue kam über mich und ich betete weiter und glaubte und plötzlich war die Last von mir genommen. Ich war frei. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft der Menschen, erfüllte nun meine Seele. Und ich konnte jubeln und jauchzen, konnte anbeten. Und ehe ich mich versah, brach eine Quelle in mir auf. Und ich habe den Herrn in neuen Zungen gelobt und gepriesen. Ohne mein Hinzutun. Einfach das Werk Gottes in mir, in dir, in uns allen. Lasst mich das hier noch sagen. Auch zur Geistestaufe könnt ihr nichts hinzutun. Ihr könnt nur etwas Eigenes produzieren und darauf können wir alle verzichten. Wir wollen nur das von Gott Gewirkte, wie unser Herr in Johannes 4 der Frau am Brunnen gesagt hat, der Geist wird kommen und eine Quelle wird in dir aufbrechen, die zum ewigen Leben sprudelt. Möge es doch heute ein Tag sein, ein Tag, den der Herr uns allen bereitet hat. Als neutestamentliche Gemeinde, aus vielen Völkern und Sprachen, aus vielen Kirchen und Freikirchen, aus Glaubensgemeinschaften vor dem Angesicht Gottes versammelt, um frei und offen zu bezeugen, dass wir so glauben und so handeln, wie die Schrift es sagt, und damit bestätigen, dass wir nicht eigene Wege gehen, nicht eigene Lehren vertreten, keine Satzungen, keine Dogmen haben, sondern dass Gottes Wort allein unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege geworden ist. Möge der allmächtige Gott uns alle reichlich segnen. Amen.
Amen.
Wir stehen jetzt auf, die Brüder werden kommen und weiter dienen.